Ja, ich freue mich, dass ich heute bei euch sein darf. Und wir starten gleich direkt in den Text. Wir sind ja in so einer Reihe unterwegs, oder darf ich mit euch sein? Das macht mir sehr viel Freude. Im ersten Johannesbrief, Kapitel 2, heute die Verse 12 bis 17. 1. Johannes 2, die Verse 12 bis 17. Da schreibt Johannes: Meine lieben Kinder, ich schreibe euch, weil euch eure Sünden um Jesu Willen vergeben sind. Väter, ich schreibe euch, weil ihr den kennt, der von allem Anfang an da war. Ihr jungen Leute, ich schreibe euch, weil ihr den Bösen besiegt habt, den Teufel. Lasst es mich noch einmal sagen. Kinder, ich schreibe euch, weil ihr den Vater kennt. Väter, ich schreibe euch, weil ihr den kennt, der von allem Anfang an da war. Ihr jungen Leute, ich schreibe euch, weil ihr stark seid. Das Wort Gottes ist in euch lebendig und bleibt in euch und ihr habt den Bösen besiegt. Liebt nicht die Welt. Hängt euer Herz nicht an das, was zur Welt gehört. Wenn jemand die Welt liebt, hat die Liebe zum Vater keinen Raum in seinem Leben. Denn nichts von dem, was diese Welt kennzeichnet, kommt vom Vater. Ob es die Gier des selbstsüchtigen Menschen ist, seine begehrlichen Blicke, ob sein Prahlen mit Macht und Besitz, all das hat seinen Ursprung in dieser Welt. Und die Welt mit ihren Begierden vergeht. Doch wer so handelt, wie Gott es will, wird für immer leben. Ja, Herr, unser großer Gott, ich bitte dich, dass du uns dein Wort ganz neu aufschließt, dass du zu uns redest durch dein Wort, dass du zu unseren Herzen sprichst, dass du dieses Nachdenken über dein Wort gebrauchst, um uns zu verändern, zu deiner Ehre, Herr, und uns zum Segen. Amen. Ich möchte mich gleich konzentrieren auf die Verse 15 bis 17, aber vorher noch kurz etwas sagen zu den Versen 12 bis 14, weil die stehen ja nun mal auch hier drin in dem Text. Und sie sind ein Stück weit eine Grundlage. Johannes erinnert die Empfänger seines Briefes nochmal. Er nennt sie Kinder, Väter und junge Männer. Und dabei geht es nicht in erster Linie einfach um eine Unterscheidung nach Altersgruppen, sondern wenn Johannes hier zu den Kindern spricht, dann spricht er grundsätzlich noch einmal zu der Gesamtheit seiner Briefempfänger, zu allen, die zu Gott gehören. Er sagt: Kinder, ich schreibe euch, ihr seid Gottes Kinder. Das ist ein Thema, was bei Johannes immer wieder im Vordergrund steht. Zu Gott zu gehören heißt, zu seiner Familie zu gehören, heißt, sein Kind zu sein. Und er sagt: Ich schreibe euch, weil euch vergeben ist. Das war in den letzten oder im ersten Teil des ersten Johannesbriefes, dem wir uns beschäftigt haben, war das ein großes Thema. Wie ist das mit dieser Vergebung und wie setzt die uns frei und was heißt es, aus der Vergebung zu leben? Und Johannes unterstreicht das nochmal und sagt: Und ich schreibe euch, weil das so ist, ihr dürft wissen, Jesus Christus kennt ihr und ihr habt Vergebung der Sünden. Was gibt es Größeres und Geniales, als zu wissen, all das, was mich belastet, was mir Not macht, was mich auch trennt von Gott, es ist vergeben, es ist weg. Jesus Christus hat dafür bezahlt. Er hat sein Leben dafür gegeben und euch ist vergeben. Halleluja. Großartig. Deswegen schreibe ich euch. Und er legt danach und jetzt mit den Vätern und jungen Männern, da geht es dann wirklich auch ein Stück weit wenigstens um Menschen, die schon in der Nachfolge mit Jesus unterwegs sind, manche schon ein bisschen länger, manche vielleicht am Anfang stehen. Und Johannes betont nochmal, sagt er: Ich schreibe euch, weil ihr den kennt, der von Anfang an da war. Und bei Johannes muss man dann immer ja ein Stück weit wenigstens mit im Kopf haben, was schreibt Johannes denn auch in seinem Evangelium. Und das ganze Evangelium beginnt mit dem Vers, was im Anfang an war. Denn im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott, dieses war im Anfang bei Gott. Johannes spricht von dem dreieinigen Gott, von Gott dem Vater und von Jesus Christus, seinem Sohn und dem Heiligen Geist. Das ist ihm wichtig. Man kann nicht vom Vater reden, ohne vom Sohn zu reden. Man kann nicht vom Sohn reden, ohne vom Vater zu reden. Und er sagt: Und die, die am Anfang stehen, mit Jesus unterwegs zu sein, die haben eine große Erfahrung gemacht, nämlich, dass Jesus Christus Sieger ist. Dass er den Tod und den Teufel und das Böse besiegt hat. Und er wiederholt es nochmal und sagt: Lass mich das nochmal sagen. ja, ich schreibe euch, weil ihr, und dann schreibt er euch, weil ihr auch eben den Vater kennt. Ihr kennt den Vater und den Sohn. Wer den Sohn hat, der hat auch den Vater. Und wer den Vater hat, den Sohn. Wer den Sohn nicht hat, der hat den Vater nicht. Bei Johannes immer alles eins. Ihr kennt Gott. Und wenn es dann ums Kennen geht, wenn er nochmal sagt, Väter, ich schreibe euch, weil ihr den kennt, der von Anfang an war, dann geht es Johannes wirklich darum, nochmal deutlich zu machen, ihr steht in einer engen Beziehung zu diesem großartigen dreieinigen Gott. Kennen heißt bei Johannes nie einfach nur von etwas wissen, sondern kennen heißt wirklich eine vertiefte Beziehung haben und leben. Er schreibt nochmal, und ich schreibe euch, ihr jungen Leute, weil ihr stark seid, das Wort Gottes ist in euch lebendig. Wort, wie gesagt, bei Johannes sehr stark die Betonung auf Jesus Christus selbst. Es geht nicht einfach um ein paar geschriebene Worte. Es geht tatsächlich um Jesus Christus selbst, der bleibt in euch. Und er, weil er den Sieg hat, deswegen steht ihr mit in diesem Sieg über das Böse, über die Sünde, über die Schuld, über den Bösen. Und das ist die Grundlage. Das ist nämlich die Grundlage, an die Johannes jetzt nochmal erinnert und sagt, und was heißt das jetzt, wie leben wir? Wie leben wir das denn im Alltag? Und dann kommt eben ein sehr, sehr spannender Satz. Liebt nicht die Welt. Und das ist schon wirklich seltsam. Denn ich habe gesagt, immer im Blick haben, was schreibt Johannes in seinem Evangelium? Und Johannes schreibt in seinem Evangelium einen Vers, der wahrscheinlich einer der berühmtesten Verse der Bibel ist. Auf jeden Fall im Neuen Testament. Nämlich dieser berühmte und wunderbare Vers aus Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Okay, und jetzt liebt nicht die Welt. Ja, was denn jetzt? Wie passt denn das zusammen? Wir merken hier, es gibt zwei unterschiedliche Bedeutungen von diesem Begriff Welt. Und diese unterschiedlichen Bedeutungen klar zu haben und was Johannes auch damit meint, was die Bibel damit meint, das ist unglaublich wichtig. Es ist entscheidend, um als Christ in dieser Welt zu leben. Denn was habe ich dir jetzt gerade gesagt? Wir leben in dieser Welt. Und wie leben wir da drin? Denn es heißt, so sehr hat Gott diese Welt geliebt und deswegen lebt nicht die Welt. Die eine Bedeutung, von der Johannes spricht, wenn er davon redet, dass Gott diese Welt unendlich liebt, das ist die Bedeutung, wenn wir Welt verstehen als das gesamte materielle Universum. All das, was Gott geschaffen hat. Wir sprechen ja manchmal die Welt der Tiere, die Welt der Pflanzen, unsere Umwelt, die Luft, die wir atmen, alles, was wir mit unseren Sinnen wahrnehmen, tasten, fühlen, erkennen können. Die gesamte physische Welt eben. Seine Schöpfung. Das ist die eine Welt. Und Gott hat sie gemacht und hat gesagt, es war sehr gut. Und er liebt diese Welt mit uns da drin. Und dann gibt es ein anderes Verständnis von Welt. Die andere Bedeutung ist ein Denksystem, das davon ausgeht, dass diese materielle Welt, die Gott gemacht hat, die gut ist und die er liebt, dass diese materielle Welt alles ist. Ein Denksystem, das davon ausgeht, es gibt nur das, was wir mit unseren Sinnen begreifen, wahrnehmen können. Ein Denksystem, das davon ausgeht, Gott ist nicht. Gott gibt es nicht. Die Welt ist da, die materielle, aber Gott eben nicht. Und ein Denksystem, das darauf basiert, dass das als Grundlage hat, das ist die andere Welt. Das ist die Welt, ja, von der Johannes sagt, liebt sie nicht. Haltet euch fern davon. Meidet das. Und um das richtig gut in ein gutes Verhältnis zu kriegen, zu sagen, okay, was heißt das für den Alltag? Es ist wichtig, sich das noch einmal bewusst zu machen und diese Unterscheidung wirklich zu sehen, was heißt es, weltlich zu sein, die Welt zu lieben, in einem negativen Sinn, in dem Sinn, wie wir es nicht sollen, und was heißt es, die Welt zu lieben, in dem Sinn, wie wir es sollen, weil Gott es selbst uns vorgemacht hat. Also, was heißt es, die Welt zu lieben, so wie Gott sie liebt? Starten wir mal damit. Gott, ich habe es schon gesagt, Gott hat diese Welt geschaffen. Und er hat am Ende gesagt, und siehe, es war sehr gut. Unsere physische Welt, die Materie, wird in der Bibel nicht schlecht gemacht. Überhaupt nicht. Sie ist gut. Sie ist Teil von Gottes guter Schöpfung. Und selbst Gott wird in Jesus Christus Mensch. Er tritt ein in diese materielle Welt. In keiner Religion dieser Welt sonst gibt es diese Idee, dass ein Gott Teil dieser materiellen Welt wird, dass er selbst Mensch wird. Da würde man immer sagen, nein, das kann nicht sein, dafür ist Gott ja viel zu groß. Und der Gott der Bibel ist noch größer. Denn er kann und schafft selbst das und er macht damit auch deutlich, diese Welt ist von ihm gemacht und die physische Welt, die Materie, ist gut. Ja, selbst nach der Auferstehung hat Jesus ja immer noch einen Leib und ja, es ist etwas wild, er geht durch verschlossene Türen und die Jünger kriegen es mit der Angst zu tun, würde ich auch. Und dann steht Jesus aber da und sagt, fasst mich an. Legt eure Hände, sagt zum Thomas, legt deine Hand auf meine Wunden und in meine Seite, fühle es, sehe es und du wirst merken, ich bin Fleisch und Blut. Und übrigens sagt Jesus dann auch, habt ihr nicht mal was zu essen für mich? Materie ist gut. Paulus, Johannes und auch viele Kirchenväter in der frühen Zeit der Christenheit mussten sich immer wieder mit der Irrlehre rumschlagen, in der die Welt, die Materie als böse gebrandmarkt wurde. Wo man meinte, es ginge nur um den Geist. Alles nur Denken und alles, was man irgendwie anfassen könnte, das sei schon von Natur aus einfach schlecht. Es sei einfach böse und die Materie würde im Widerstreit gegen Gott stehen. Aber das stimmt nicht. Die Bibel spricht davon überhaupt nicht. Sie spricht vielmehr davon, dass die Welt Gottes Werk ist und ein sehr gutes noch dazu. Und er liebt sie mit uns Menschen eben drin, weil er uns genauso gemacht hat. Und das heißt doch dann ganz praktisch, dass wir die Welt, diese Welt genauso lieben sollen wie Gott. Und das heißt zuallererst, dass wir die Menschen lieben. Dass wir ihnen höchste Achtung entgegenbringen. Jeder Mensch ist eben geschaffen im Bild Gottes. Jeder Mensch, egal was er denkt, egal was er tut, egal was er vermag von seinen Möglichkeiten her, jeder Mensch ist eine Person, weil Gott ein persönlicher Gott ist. Jeder Mensch hat Verstand, weil Gott ein verständiger Gott ist. Jeder Mensch unterscheidet, ist moralisch, weil Gott ein moralischer Gott ist. Gott liebt diese Welt und Gott liebt die Menschen. Und weil er die Menschen liebt und weil er sie geschaffen hat, sollten wir ihnen allerhöchsten Respekt entgegenbringen, zu jeder Zeit. Und das Gebot der Nächstenliebe, das erinnert uns daran, ja sogar das Gebot der Feindesliebe, das uns klar macht, Respekt, Hochachtung, Wertschätzung und Liebe zu den Menschen ist nicht und darf nicht abhängig davon sein, was sie tun, was sie glauben, wie sie sich mir gegenüber verhalten, ob sie mich auch lieben, ob sie mir auch Gutes tun, ob sie mich auch respektieren. Wenn Gott seine Liebe davon abhängig gemacht hätte, dann hätten wir echt ein Problem. Jeder Mensch verdient es, dass wir ihn achten. Jeder Mensch besitzt eine unfassbare Würde, weil er gemacht ist im Ebenbild Gottes. Und in unserer Zeit heute gibt es eine Menge Gedanken, eine Menge Diskussionen, wo das nicht mehr selbstverständlich ist, wo man nicht mehr davon ausgeht, dass der Mensch im Ebenbild Gottes gemacht ist, sondern wo es gesagt wird, also ein Mensch ist eigentlich nur dann was wert, wenn er anderen Menschen etwas wert ist. Da, wo er anderen Menschen nichts mehr wert ist, da verliert er auch seinen Wert. Und deswegen kann man dann nachdenken, wie ist das mit Menschen, bevor sie geboren sind? Also wenn sie niemandem etwas wert sind, dann sind sie nichts wert. Oder wie ist das mit Menschen, die am Ende ihres Lebens stehen, wenn sie niemandem mehr etwas wert sind, dann sind sie nichts mehr wert. Weil man nur noch davon ausgeht, dass es Gott eben nicht mehr gibt. Oder was heißt nicht mehr? Dass es Gott nicht gibt, dass es keinen Gott gibt, dem jeder Mensch unendlich viel wert ist. Unser Glaube, dass Gott jeden Menschen in seinem Ebenbild geschaffen hat und dass ihm jeder Mensch unendlich viel wert ist, das ist die Grundlage dafür, für Respekt, Achtung, Wertschätzung und echte Toleranz im Miteinander. Das heißt es, die Welt zu lieben, die Menschen zu lieben und ihnen Achtung und Ehrerbietung und Respekt entgegenzubringen, und wir Christen sollten darin echt Vorbilder und Vorreiter sein. Und die Welt lieben heißt eben dann auch zu akzeptieren und anzunehmen, dass Gott seine Gaben unglaublich weit ausstreut. Er gibt Weisheit und Kreativität, Verstand, Kraft, Geschick, Schönheit, wie er will. Einfach, wie er will. Und dabei geht es ihm nicht darum, ob jemand schon irgendeine Vorleistung bringt oder nicht. Nein, Gott verteilt seine Gaben. Gott beschenkt Menschen mit unglaublichen Begabungen. Und zwar jeder Art von Menschen. Der Psalmist sagt so schön, Gott ist gut zu allen und er erbarmt sich über alle seine Werke. Gott strahlt das aus. Wer macht das? Er liebt sie. Und deswegen gibt es eine Menge Nichtchristen, die erheblich schlauer sind als ich, die schneller oder stärker sind als ich. Und ja, auch sicherlich mag es auch welche geben, die sind sogar liebevoller als ich. Und mein Glaube sagt mir auch warum. Weil ich nicht gerettet bin aufgrund dessen, was ich schon kann und was ich tue, sondern weil ich gerettet bin aus Gnade allein. Und weil ich ein Sünder bin, werde ich nie so gut sein, wie mein Glaube mich machen müsste. Und weil mein nichtchristlicher Nachbar ein Ebenbild Gottes ist, wird er nie so schlecht sein, wie sein Unglaube ihn vielleicht machen könnte. Weil Gott liebevoll ist und seine Gaben und seine Gnade reich verteilt und verschenkt. Weil er eben diese Welt liebt. Und das sollte ich schätzen. Schätzen, was mir an anderen Menschen durch seine Gnade entgegenkommt, was sie mir beibringen können, was ich von ihnen lernen kann. Und ich darf das erwarten, dass ich von jedem Mensch etwas lernen kann, weil jeder Mensch von Gott beschenkt und begabt ist, und mich daran zu freuen. Die Welt lieben heißt natürlich auch, sich um seine Welt zu kümmern, diese stoffliche Welt, die er gemacht hat. Die Umwelt und alles, was dazugehört. Nur ganz kurz. Das bedeutet auch, diese Welt schön zu gestalten, weil Gott sie schön gemacht hat, weil Gott eine Welt voller Schönheit und Kreativität gemacht hat. Und das, was mir anvertraut ist, das darf ich durchaus auch mit Schönheit gestalten. Die Welt lieben heißt natürlich dann auch die Menschen lieben, gerade auch die, die Gott nicht kennen. Denn darum geht es ja gerade auch in Johannes 3, Vers 16, dass Gott diese Welt so sehr liebt, dass er seinen eigenen Sohn gab, damit er am Kreuz für uns, für unsere Schuld stirbt und dass er aufersteht und uns neues und ewiges Leben schenkt. Und diese Botschaft weiterzusagen, auch das bedeutet es, diese Welt zu lieben, all die Menschen, die Gott gemacht hat, sie nicht aus dem Auge zu verlieren, sondern ihnen etwas weiterzusagen. Und das heißt es, zu lieben. Und dann heißt es aber auch, wir sollen diese Welt nicht lieben. Und jetzt kommt die andere Seite. Und wenn Johannes hier dann von der Welt spricht, dann spricht er eben nochmal, ich sage es nochmal, nicht von der materiellen Welt, sondern von unserem Denken, von einem Denksystem, das davon ausgeht, dass es nur diese materielle Welt gibt. Dass Gott eben nicht ist. Und Johannes macht es auch in seinen Formulierungen dann deutlich. Wovon redet er? Was ist denn so das Kennzeichen? Was drückt das aus? Und er spricht davon und sagt, es ist die Gier des selbstsüchtigen Menschen, seine begehrlichen Blicke, sein Prahlen mit Macht und Besitz. Gier und Begierde. Also merkt man schon, es ist tatsächlich, hier steht im Griechischen zweimal das gleiche Wort. Jede Übersetzung versucht irgendwie zwei Begriffe dafür zu finden, um es ein bisschen abwechslungsreicher zu machen, aber es geht tatsächlich um das Gleiche. Es geht jedes Mal darum, dass, und das ist auch völlig logisch, wenn ich meine, dass diese Welt alles ist, die Materie alles ist, dann muss ich aus diesem Leben alles rausholen, was ich kriegen kann. Ist doch klar. Wenn das alles ist, worauf soll ich denn dann noch warten? Also ja, bin ich ja bekloppt. Dann ist es doch klar, dann will ich aus diesem Leben alles rausholen, was ich kriegen kann. Und es führt mich letzten Endes in das, wovon Johannes hier redet. Die Gier des selbstsüchtigen Menschen, seine begehrlichen Blicke, sein Prahlen mit Macht und Besitz, diese Gier, diese Begierde, ich möchte alles haben. Oder wie man das heute neudeutsch dann auch manchmal ein bisschen netter ausdrückt, aber letzten Endes geht es um das Gleiche, dieses FOMO, Fear of Missing Out. Ich darf doch nichts verpassen, ich muss alles mitnehmen. Wenn diese Welt alles ist, wenn diese Materie alles ist, wenn das alles ist, was mich umgibt, wenn es da nicht mehr gibt, dann muss ich alles rausholen. Und Johannes sagt, davon müsst ihr euch distanzieren. Macht da nicht mit, passt auf. Es bedeutet ja dann letztlich konkreter, dass es Dinge gibt, die an sich gut sind, die zu dieser Welt gehören und die für mich aber so eine Bedeutung gewinnen, dass ich meine, das ist es. Und da muss ich jetzt alles rausholen. Ich esse gerne und ich esse gerne gut. Aber wenn sich alles nur noch ums Essen dreht, wenn der Tag schon Mist ist, nur weil ich nicht das bekommen habe, was ich gerne haben wollte, dann nimmt das eine falsche Richtung an. Dann meine ich, nee, das Essen, das entscheidet jetzt also über die Qualität meines Tages und wenn das schon nicht gut war, dann muss der ganze Tag ja schlecht werden. Eine Übertreibung, eine Übersteigerung, eine Überbewertung findet statt und nimmt sich meiner an. Geld verdienen ist gut und wichtig und richtig, sagt Paulus selbst. Im Neuen Testament finden wir das und Paulus sagt, also Leute, ne, geht arbeiten, verdient euer Geld, damit ihr für euch selbst und für andere sorgen könnt. Super, macht das. Aber wenn das alles ist, wenn sich alles in meinem Leben darum dreht, möglichst viel davon zu haben, dann habe ich diese Sichtweise übernommen. Dann bin ich in diese Falle getappt, dass ich sage, oh, da muss ich alles draus mitnehmen, weil mehr gibt es ja nicht. Und so kann man das ganz viel weiter treiben mit Sexualität, Schönheit, Gesundheit und so weiter. Wenn das alles ist, dann bleibt kein Platz mehr. Denn das sagt Johannes dann, er sagt, wie ist das? Warum ist das so schlecht? Warum sollen wir das nicht übernehmen? Na, das eine dürfte relativ schnell auf der Hand liegen. An sich ist es das Klassische, das, wie die Bibel Götzendienst beschreibt. Wenn uns andere Dinge wichtiger werden als Gott, und da, wo Johannes dann eben sagt, nicht nur, dass uns Dinge wichtiger werden als Gott, sondern wir vergessen, dass Gott ist, wir vergessen, dass er da ist und dass die materielle Welt nicht alles ist. Wir schieben ihn an die Seite. Und Johannes sagt es ganz einfach, sagt, nichts von dem, was dieses Denksystem kennzeichnet, kommt vom Vater. Das ist ein Denksystem, ein Wertesystem, das kommt einfach nicht von Gott. Das ist widergöttlich. Haltet euch fern davon. Dann sagt er, dieses System vergeht. Denn die Welt, in Vers 17 heißt es dann, die Welt mit ihren Begierden vergeht. Es ist eben nicht alles. Dahinter steht eine neue Welt, ein neuer Himmel, eine neue Erde, eine Ewigkeit. Die ist viel größer. Diese Welt wird vergehen. Die Ewigkeit, die steht am Horizont. Und sie aus dem Blick zu verlieren, das wäre fatal. Man würde völlig auf die falsche Karte setzen. Und er sagt noch, wenn jemand dieses Denksystem Welt so liebt, dann hat die Liebe zum Vater keinen Raum in seinem Leben. Wir sollen dieses Denksystem nicht übernehmen, weil es uns verstopft. Es frisst uns förmlich innerlich auf. Die Liebe zum Vater hat dann keinen Raum mehr. Da, wo wir uns diesem Wertesystem, diesem Denksystem unserer Zeit beugen, da sind wir und werden wir für Gott selbst, sein Wort, seine Liebe, sein Wesen, werden wir dafür blind und stumpf. Unsere Liebe zu ihm wird kalt. Warum? Weil wir dann auch Gott mit diesem Wertesystem anfangen zu begegnen. Und wir fragen uns ganz schnell nur noch, Gott, was kann ich denn von dir haben? Ich hätte übrigens gerne von dir, und dann zählen wir die Dinge auf, die wir in der Welt auch schon die ganze Zeit suchen. Gesundheit, Erfolg, Frieden, Besitz. Packt gerne noch das dazu, was euch einfällt. Und dann geht es darum, dass wir anfangen, wir wollen auch vor Gott gut dastehen, wie so ein toller Typ. Prahlerei nennt Johannes es hier in dem Text. Es ist eine eindringliche Warnung an uns gerade auch. Johannes schreibt ja hier an eine Gemeinde, an Menschen, die Jesus lieben und Jesus nachfolgen und warnt sie davor und sagt, passt auf, übernehmt nicht dieses Wertesystem. Habt immer im Blick, und lebt aus dem Bewusstsein, Gott ist da. Er liebt diese Welt, aber er ist tatsächlich das Allerwichtigste. Tut das, sagt Johannes dann, was Gott will. Das hat Bedeutung für die Ewigkeit. Und was Gott will, steht immer wieder, ich habe den Vers schon ein paar Mal hier zitiert, weil es ein ganz zentraler Vers im 1. Johannesbrief ist, 1. Johannes 3, Vers 23, Gottes Gebot ist. Wir sollen an Jesus Christus als den Sohn Gottes glauben und wir sollen einander lieben, wie Jesus es uns befohlen hat. Richtet euch immer wieder darauf aus. Glaubt daran, dass Gott, Jesus Christus, uns geschenkt hat, dass wir in ihm Vergebung und neues Leben haben. Das soll euren Blick auf die Welt bestimmen. Und dann könnt ihr diese Welt lieben, so wie Gott es tut, und ihr Gutes tun und ihr Zeuge sein von einem Gott voller Liebe und gleichzeitig könnt ihr euch von diesem Denksystem Welt distanzieren, weil ihr wisst, diese Welt ist absolut nicht alles. Jesus Christus und das ewige Leben mit ihm und an seiner Seite und in seiner Gegenwart. Das ist das Bedeutendste und das Wichtigste. Ich fasse zusammen. Die Welt sollen wir lieben, so wie Gott es tut, aber nicht ihr Wertesystem übernehmen. Denn das Wertesystem unserer Zeit besteht aus haben wollen, aus darstellen wollen, im Hier und Jetzt. Weil das Denksystem unserer Welt davon ausgeht, dass es nichts anderes gibt. Aber Johannes sagt, das wird vergehen. Es ist eben gerade nicht alles. Wenn wir ehrlich sind, werden wir immer wieder Punkte finden in unserem Leben, wo es uns echt erwischt hat. Und darum mahnt Johannes uns eindringlich, damit wir uns prüfen und immer wieder uns ausrichten, darauf Gott, sein Reich und die Ewigkeit wieder an erste Stelle zu setzen. Und wenn wir gleich für unsere christlichen Geschwister beten, die in der Verfolgung sind, dann ist das, glaube ich, etwas, was wir von ihnen immer wieder lernen können. Weil sie absolut, sich keiner von denen lebt mit der Einstellung, dass diese Welt alles ist. Das würde sie niemals durch die Verfolgung tragen. Das Bewusstsein, dass sie Gemeinschaft mit Gott haben und dass diese Gemeinschaft ewig ist und dass das größer ist als alles und dass dieser Gott größer als alles ist und dass er in ihnen lebt und sie freigemacht hat, das trägt und hält sie. Und das können wir von ihnen lernen. Die Liebe zu Gott und das Leben mit ihm jetzt und in Ewigkeit, das dürfen wir an erste Stelle setzen. Und dann wird unsere Liebe zur Welt eine Liebe nach Gottes Vorbild sein, die nicht nach eigenem Erfolg sucht, nicht nach dem Habenwollen, nicht nach eigener Ehre oder Besitz, sondern die das Gute für den anderen sucht. Eine Liebe voll gelassener Freude an all dem Guten, was er geschaffen hat, an den Menschen, die er gemacht hat, an seiner Liebe zu dir und mir. Gott zur Ehre. Amen.